Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Wie viele Kekse habt ihr schon gebacken? Und habt ihr schon alle Geschenke für Weihnachten besorgt? Und überhaupt, auf wie vielen Adventmärkten wart ihr heuer schon? Wenn euch Fragen wie diese furchtbar nerven und auch ein bisschen stressen, dann seid ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Podcast-Folge genau richtig. Wir sprechen heute darüber, wie man die Weihnachtszeit entschleunigen kann und wie man, vor allem als Familie, möglichst konfliktfrei die Feiertage überstehen kann. Dafür habe ich mir Ines Aufmesser an die Seite geholt. Sie ist psychosoziale Beraterin mit den Schwerpunkten Familie und Partnerschaft. Herzlich willkommen, Ines.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ines, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, und es ist lustig, weil wir haben jetzt sogar Kekse hier bei uns beim Podcast aufnehmen dabei. Du hast gesagt, also Kekse, mit denen hast du ein Riesenproblem. Warum hast du so ein Problem mit Keksen?
Ich habe eher ein Problem mit der Frage nach Keksen. Also tatsächlich backe ich ja auch gerne Kekse, aber ich bin ein wenig allergisch auf die Frage in der Vorweihnachtszeit, hast du schon Kekse gebacken? Und dann die Steigerung davon, wie viele Kekse hast du schon gebacken? Warum? Weil das so einen Erwartungsdruck anregt, bei uns Frauen vor allem, weil wie viele Männer backen denn Kekse? Gibt sicher welche, aber meistens sind es halt die Frauen. Und du hast es ja auch schon erzählt, dass du das Thema sehr gut kennst, weil du eine Mama hattest, die unfassbar viele Kekse gebacken hat.
Genau,
ich glaube, ich habe was von 70 Sorten gehört. Ich habe was gehört davon, dass sie sich sogar Urlaub genommen hat, um die Kekse zu backen. Und dass du jetzt schon noch diesen Erwartungsdruck spürst, dass du diese Tradition weiterführst.
Ja, genau, das stimmt. Also dieses Thema Kekse, das erzeugt, wie du schon sagst, einen irrsinnigen Druck. Ich bin auch Mama von einer kleinen Tochter und das ist sowieso komplett nach hinten losgegangen, unser Versuch gemeinsam zu backen. Aber wie du schon sagst, es gibt Erwartungen und wir werden heute ja noch ganz viel über diese Erwartungen sprechen und vor allem, wie man sie zu Weihnachten ein bisschen runterschrauben kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist denn für dich jetzt das Schöne an Weihnachten? Also gibt es da jetzt einen Moment, wo du dir denkst, oh, so soll die Weihnachtszeit eigentlich sein? Also ein Positivbeispiel.
Für mich beginnt Weihnachten, wenn Weihnachten vorbei ist. Also im Sinne von der Erholung, die du gerade angesprochen hast. Weil die Weihnachtszeit für die meisten von uns und auch für mich eine extrem intensive Phase ist. Ja. Es passiert so viel in der Zeit. In der Arbeit ist meistens viel los. Wir wollen Freunde treffen, wir wollen die Familie treffen, wir wollen Kekse backen, wir müssen Geschenke besorgen. Oft ist auch die Zeit, wo die Kinder zum Kränkeln anfangen. Gell, die erste Grippewelle steht oft an. Also es ist so eine vollgepackte und intensive Zeit. Bei uns ist Weihnachten auch ein Fest der Familie. Wir feiern tatsächlich dreimal Weihnachten. Einmal bei uns daheim, einmal bei meinen Eltern, einmal bei den Eltern von meinem Mann. Und dann der Moment, wenn alle Weihnachtsfeiern vorüber sind, wenn man wieder zu Hause ankommt und sich aufs Sofa setzt, das ist dieser Moment, wo ich merke, da komme ich zur Ruhe und jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt habe ich ein paar Tage frei und jetzt kann ich das machen, auf was ich Lust habe.
Aber warum stresst uns jetzt auch schon vor Weihnachten eben diese vermeintlich stillste Zeit im Jahr denn so? Liegt es jetzt nur daran, dass einfach viel zu tun ist oder spielen da andere Faktoren auch noch mit rein?
Da spielen unfassbar viele Faktoren mit rein und ich habe schon die Erwartungen angesprochen. Also ich bin ja dafür, dass die Weihnachtszeit nicht mehr die besinnliche Zeit ist, sondern für mich ist Weihnachtszeit die Erwartungszeit. Ja. Es wird so viel Druck aufgebaut rundherum. Ja, wir haben viele Traditionen, wir haben Rituale, die für uns von Kindheitsbeinen an ja total schön und positiv besetzt sind, weil wir, sage ich mal, Zuschauer, Teilnehmer waren und nicht die Organisatoren. Jetzt als Eltern vor allem sind wir plötzlich die Organisatoren von Weihnachten. Ja. Und haben diese Erwartungen, dass das Fest so schön sein sollte, dass wir uns alle gut verstehen sollen. Also Liebe ist ein Wort, das sehr oft mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Ja. Also möglichst keine Konflikte. Da fängt schon einmal an, wenn man keine Konflikte haben soll, dann hat man meistens welche.
Genau, das ist wie, denk nicht an den blauen Elefanten, oder?
So ist es, genau.
Kann man fast nicht vermeiden, oder? So Konflikte zu Weihnachten,
genau. Und du wirst es aus den Medien auch am besten wissen oder auch aus dem Fernsehen von Weihnachtsfilmen. Ja, also da wird uns diese heile Welt verkauft zu Weihnachten, diese wunderschönen Feste, wo alles glitzert. Und dann irgendwie ganz subjektiv haben wir diese Erwartung, dass genau so Weihnachten sein soll.
Eigentlich richtig ein Teufelskreis, würde ich sagen.
Ja.
Du hast mir auch im Vorfeld gesagt, Weihnachten ist eine Zeit, wo viele Dämonen hochkommen in den Leuten. Was hast du denn gemeint mit diesen Dämonen?
Sagen wir mal so, wenn wir gestresst sind, und das ist sogar in der Weihnachtszeit jetzt sehr oft so, dann werden unsere Trigger viel leichter bedient. Ja? Weil, sage ich mal, wenn alles gut läuft und wenn wir relaxed sind, dann halten wir den Druck von außen, der auf uns einprasselt, viel besser aus. Wenn da aber diese Schwelle schon gesenkt ist, ja, dann muss nur eine Kleinigkeit passieren, der Mann muss ein falsches Wort sagen oder die Mama sagt was Falsches, ja, oder in der Arbeit passiert irgendwas und tschack, wir explodieren, das Kind wird krank, unsere Struktur fällt zusammen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir so in der Weihnachtszeit sehr oft in alte Rollenbilder zurückfallen. Ja. Also gerade Kekse backen, wir haben es schon gesagt, ist vielleicht etwas, das eher die Frauen machen. Das Weihnachtsfest organisieren meistens die Frauen. Die Geschenke für die Familie, vielleicht sogar für die Schwiegerfamilie, organisieren oft die Frauen.
Ja, das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ja, mhm. Ja, wie kann man denn nun, weil du gesagt hast, Weihnachten ist das Fest der Erwartungen, wie kann man solche Erwartungen reduzieren? Weil ich stelle es mir halt vor allem mit Kindern, die sich total aufs Christkind freuen und die ja wollen, dass jedes Jahr genauso besonders ist wie davor und dass ja nichts fehlt und alles muss perfekt sein. Wie kann man denn die Erwartungen reduzieren, ohne dass man den Kindern die Vorfreude vermisst?
Das ist ein guter Punkt und du sprichst jetzt vor allem eher so kleinere Kinder, sage ich mal unter 10 an. Also was ich mir für alle Familien wünschen würde, ist, dass sie sich in der Vorweihnachtszeit oder vielleicht sogar im November mal hinsetzen und sich überlegen, was bedeutet denn Weihnachten für uns wirklich? Ja, da geht es ganz viel um Werte. Und warum sind denn die Kinder so happy? Die Kinder sind happy, weil die ganze Familie beisammen ist, ja, weil man miteinander redet, weil man miteinander Lieder singt. Natürlich, weil es auch ein paar Geschenke gibt. Ja, aber die brauchen jetzt nicht den ganzen Stress davor. Die brauchen nicht 70 Sorten Kekse. Die brauchen nicht den perfekten Weihnachtsbaum, das perfekt geschmückte Haus. Ja. Also sich mal zu überlegen, um was geht es eigentlich wirklich? Also uns als Familie. Und das kann sehr unterschiedlich sein.
Und das kann man auch den Kindern erklären, oder? Zum Teil, also wenn sie schon ein bisschen älter sind.
Also ich glaube, so kleineren Kindern, da lebt man das sowieso vor und ich glaube, die machen sich tatsächlich noch nicht so viele Gedanken drüber. Und ältere Kinder, also so ist es bei uns, meine jüngste Tochter ist 12, die hatte heuer auch eine besondere Erwartung, die wollte, dass das Haus so schön geschmückt ist. Und ich habe irgendwie keine Kapazitäten dafür gehabt und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, um was geht's, also was ist dir daran so wichtig und möchtest du es selber machen? Ja, also das geht mit größeren Kindern schon, dass man die dann einbindet und die Aufgaben ein bisschen verteilt.
Das wollte ich nämlich eh gerade fragen. Du hast nämlich 3 Kinder. Das heißt, du bist da sicher Profi, was das Managen von Erwartungen und Bedürfnissen betrifft, sage ich mal. Das heißt, macht ihr das öfters, dass ihr euch mal hinsetzt und was besprecht miteinander?
Vor allem, du hast gesagt, richtig gesagt, wir haben 3 Kinder. Also wir sind ein 5-Personen-Haushalt. Die Erwartungen sind unfassbar unterschiedlich. Zum Beispiel unser ältester Sohn, der ist 19, der kann sich bis heute nicht vorstellen, den Christbaum mitzuschmücken. Ein sehr großes Problem. Die anderen wollen nämlich den Christbaum gemeinsam mit uns schmücken. Ja? Und da muss man sich dann wirklich zusammensetzen und sagen, wie schafft man, dass das für alle passt, ja? Dass kein Konflikt rauskommt, dass der eine nicht enttäuscht ist, dass der andere nicht enttäuscht ist. Und da muss man einfach miteinander reden. Mhm. Und überhaupt dieses Miteinander reden, das wird heute noch in vielen Punkten vielleicht einfließen, weil das tun wir irgendwie alle viel zu wenig. Wir haben diese hohen Erwartungen, sind dann enttäuscht, wenn sie nicht erfüllt werden, ohne dass wir überhaupt vorher darüber geredet haben, was wir vielleicht auch von anderen oder von dieser Zeit erwarten.
Ja, das ist ganz sicher so. Und ein Thema, das wir wahrscheinlich als Frauen auch haben, ist Perfektionismus.
Ja.
Ist, glaube ich, ohne jetzt zu viel dir in den Mund legen zu wollen, ein bisschen eine Frauenkrankheit.
Ist es, ja.
Werden wir denn den wieder los?
Ja. Also der Perfektionismus, vor allem bei uns Frauen, der steckt sehr tief drinnen und der kommt meistens auch aus der Kindheit. Ja. Und da geht es auch darum, mal ehrlich hinzuschauen, für was möchte ich denn so perfekt sein? Oder wofür ist, ich komme ja aus der Logotherapie, da ist immer die Frage nach dem Sinn, nach dem Wofür. Und da kommen wir dann vielleicht schnell drauf, dass das Wofür vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist. Ja? Wir wollen vielleicht den Erwartungen unserer Eltern gefallen. Wir vergleichen uns vielleicht mit anderen Eltern oder Müttern vor allem und haben das Gefühl, wir müssen da einem Standard nacheifern, den es gar nicht gibt in Wirklichkeit. Also immer diese Frage nach, warum mache ich das?
Und Frauen sind auch, ich finde das Wort so super, People-Pleaser, ist ja in den letzten Jahren auch total rumgegangen, so ein bisschen das Konzept der People-Pleaser, wir wollen es allen recht machen, wie du schon gesagt hast, aber wenn wir Frauen jetzt zu Weihnachten streiken würden, dann machen wir doch allen anderen das Fest madig, oder? Das können wir uns ein ganzes Jahr lang anhören. dass wir nicht mehr die Kekse gebacken haben, die eigentlich der Opa so gern mag.
Ist das wirklich so? Weil mein Mann, der hat heuer in der Weihnachtszeit gesagt, bitte hör mal auf, so viele Kekse zu backen, weil es stresst dich immer so. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so ist, dass da Leute sitzen und drauf warten auf die vielen 70 Sorten Kekse. Ja? Vielleicht reicht es ja, die 2 Sorten zu machen. Da sind wir wieder bei den Erwartungen, und zwar die Erwartungen, die wir wieder glauben, dass das Außen an uns hat.
Ja.
Und das stimmt vielleicht gar nicht. Also da mal hinzuschauen und sich zu überlegen, woher kommen diese Erwartungen? Sind das realistische Erwartungen an mich? Oder glaube ich nur, dass das irgendwer von mir verlangt?
Das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, und das kann man dann ja relativ leicht lösen, das Problem, wenn es nur an einem selbst liegt. Ja.
Also so es wäre ja und toll, auch widersprechen, so wieder miteinander reden. Ja.
Genau, Nein sagen wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Hast du Tipps, wie man Nein sagen kann, ohne dass man dann so Schuldgefühle hat dabei?
Mhm. Also Nein sagen hat ganz viel mit Grenzen setzen zu tun, und das lernen wir oder lernen wir nicht. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass das ein totales Frauenproblem ist. Es gibt viele Frauen, die das haben, aber vielmehr ist der Perfektionismus das Problem. Ein Nein zu etwas ist immer ein Ja zu etwas anderem. Und ich glaube, das ist der Schlüsselsatz in dem Ganzen. Überleg dir, wenn du zu jemandem oder zu etwas Nein sagst, wozu sagst du dann Ja? Für was macht es den Raum auf, wenn du da die Tür zumachst?
Und wenn du Nein sagst, dann muss wahrscheinlich jemand anderer vielleicht dafür eine Aufgabe übernehmen. Das wäre meine nächste Frage. Du hast schon gesagt, ihr setzt euch auch oft zusammen in der Familie. Wie kann man denn eben solche To-Dos vor Weihnachten ein bisschen fairer verteilen? Wenn die Kinder schon älter sind, so wie bei dir, dann können die ja auch mit anpacken.
Können und müssen sie.
Wollen wahrscheinlich nicht.
Manchmal schon, wenn es zum Beispiel ums Hausschmücken geht.
Ah ja, genau.
Genau. Delegation ist ein Wort, das wir aus dem Arbeitskontext kommen und das ich in meiner Beratung auch sehr gerne den Müttern mitgebe. Ich glaube, wir müssen manchmal die Familie oder auch das Weihnachtsfest als Projekt oder als Organisation sehen. Und als Mütter, weil die meistens die sind, die ganze Last, die Verantwortung, die Mental Load tragen, auch lernen zu delegieren. Und der Erfolgsfaktor am Delegieren ist der, dass wir es dann aber auch aushalten müssen, wenn die Menschen, der Partner oder die Kinder das anders machen, als wir das selber, als es unsere Erwartung gewesen wäre, ja? Als wie wir es machen würden. Weil da ist sehr viel Konfliktpotenzial, ja. Ich weiß nicht, das ist so ein klassisches Beispiel, ob du das auch kennst. Wir schicken den Mann einkaufen und er kauft nicht genau das, was wir uns erhofft haben.
Ja, das kenne ich gut. Er kauft vor allem viele Sachen, die nicht auf der Liste gestanden sind.
Zum Beispiel, ja.
Die keiner braucht.
Die Chips zum Beispiel für den nächsten Fußballabend. Ja.
Genau.
Das ist so ein klassisches Konfliktpotenzial aus vielen Ehen, das ich kenne, wo man aber, wenn man genau hinschaut, sich denken könnte, es ist doch eigentlich egal.
Eigentlich ist es wurscht, gell?
Eigentlich ist es wurscht. Aber wir haben diese Erwartung, wir kaufen immer vielleicht das Bio-Fleisch und der Mann kauft dann halt einmal das andere Fleisch oder bringt dann noch 2 Packerln Chips mit und wir wollen ja eigentlich die Familie gesund ernähren. Aber eigentlich ist es wurscht. Ja, Wein kaufen, ich habe ein To-Do weniger gehabt, juhu.
Eigentlich muss man sich über das freuen, das stimmt. Ja. Das werden wir uns alle merken fürs nächste Mal. Jetzt haben wir so ein bisschen über, sage ich mal, leichtere Sachen gesprochen oder leichtere Themen. Aber das Thema Mental Load ist ja eigentlich etwas, was man wirklich ernst nehmen muss. Das ganze Jahr über ist das für viele Frauen ein dauerhaftes Problem. Zu Weihnachten erreicht sicher seinen Höhepunkt und kann natürlich auch langfristig zu Burnout führen. Ja. Du warst selbst im Burnout und du sprichst darüber auch ganz offen. Mhm. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie es so weit kam?
Mhm. Genau, also das Eltern-Burnout, das ist mittlerweile auch recht gut untersucht. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das in den letzten 10 bis 15 Jahren häufiger geworden ist. Also Eltern sind häufiger vom Burnout betroffen aufgrund der Mental Load. Und diese Mental Load, also für alle, die vielleicht noch nicht so ganz genau wissen, was das ist, das sind diese 1000 Dinge, die wir ständig im Kopf haben. Ja. Die ganze Organisation der Familie, die ja so komplex geworden ist in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich glaube, in unserer Kindheit war das tatsächlich noch alles ein bisschen leichter. Und diese Mental Load, das führt zu einer gedanklichen, einer mentalen Erschöpfung, die dann auch oft in eine körperliche Erschöpfung übergeht, wo wir einfach nicht mehr können. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich habe das erlebt. Mein Mann und ich, wir sind sehr, sehr jung Eltern geworden von 3 Kindern. Unsere Eltern, also die Großeltern, alle noch berufstätig, alle nicht in der Nähe von Salzburg. Also wir haben sehr wenig Unterstützung gehabt. Ich habe irgendwann wieder viel gearbeitet mit 30 Stunden. Und ja, dieses Konstrukt an dieses Konstrukt, das man sich baut, damit die Familie läuft, das war bei uns sehr wackelig. Und es braucht dann oft nicht viel, dass es in sich zusammenbricht. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, da muss mal nur ein Kind oder der Opa, der das Kind hätte abholen sollen, krank werden. Und Chuck, stehst du da und weißt irgendwie nicht, wie die Woche laufen soll.
Ja, voll. Ja,
ja, und das hat dann bei mir wirklich dazu geführt, dass ich erst Schlafstörungen entwickelt habe, bis hin dann am Schluss zu Panikattacken und dann irgendwann war ich im Burnout.
Ja. Wie hast du das dann realisiert?
Ja, ich bin dann tatsächlich einmal beim Arzt gesessen, weil ich glaubt habe, ich habe einen Herzinfarkt und es war dann eine Panikattacke. Mhm. Und da ist mir dann bewusst worden, dass dieser ganze Druck, der auf mir gelastet hat, ja, dass es einfach plötzlich zu viel war. Und das erleben sehr viele Eltern heutzutage.
Ja, eben der Begriff Elternburnout ist mir nämlich so gar nicht so geläufig gewesen. Ja. Also gut, dass du das jetzt auch nochmal erklärt hast. Mhm. Und was hast du dann in deinem Leben anders gemacht? Wie hast du wieder rausgefunden?
Mhm. Alles. Okay. Weil, du kannst nach so einem Erlebnis nicht weitermachen wie bisher. Es geht einfach nicht. Du musst wirklich mal so dein ganzes Konstrukt, deine ganze Familie anschauen und dir überlegen, ja, was muss ich anders machen? Wie kann ich mich besser aufstellen? Und wo muss ich oder der Mann oder was auch immer, wo muss man vielleicht ein bisschen zurückstecken? Also es ist leider wirklich sehr oft, dass dieses zu viel an allem, an Freizeitaktivitäten, manchmal auch an Arbeit, dass man sich das anschauen muss. Und wir haben uns dann tatsächlich in Form einer Leihoma-Hilfe ins Haus geholt, die uns unterstützt hat, damit ich am Nachmittag auch arbeiten kann. Also ich habe davor Teilzeit gearbeitet. Das hat für mich persönlich leider einfach nicht so gut funktioniert. Ich bin dann oft um 12, 1 total gehetzt aus der Arbeit raus. Mit das Gefühl, es ist alles noch hinter mir, die Sinnflut. Ja, ich müsste noch so viel machen. Zum Kindergarten gehetzt, die Kinder abgeholt, dann irgendwie ein Nachmittagsprogramm gemacht. Also irgendwie, es war so der Stress aus beiden Welten an einem Tag vereint.
Ja, das kennen sich ja viele, die genau. Teilzeit sind. Ja,
ja.
Du bezeichnest diese Zeit auch oft, also die Zeit, wo gerade die Kinder noch so viel Betreuung brauchen, oft als Rush Hour des Lebens. Mhm. Was genau meinst du da damit?
Also das ist die Zeit zwischen 30 und 40, das wird nicht von mir so bezeichnet, sondern das ist tatsächlich auch in der Fachliteratur so, diese Rush Hour. Und das ist die Zeit, wo die Kinder klein sind und wir sehr viel arbeiten, weil wir mitten in der Karriere sind. Und da passiert in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gefühlt alles. Wir bekommen eben die Kinder, wir heiraten vielleicht, wir gründen einen Haushalt, wir kommen im Job voran oder versuchen zumindest im Job voranzukommen. Und das ist eben diese Rush Hour, dieses irgendwie auch zu viel an allem wieder.
Mhm. Eigentlich ist es ja die Zeit, denke ich mir, die man jetzt so als Rush Hour bezeichnet, wo man dann irgendwann später mit 70, 80 denkt man sich, ach, das war die beste Zeit, da waren die Kinder noch klein, das war so schön und das sind doch eigentlich diese Erinnerungen, an denen man dann jahrelang zehrt und plötzlich, wenn man aber drin ist, genau in dieser Rush Hour, ist alles nur eine Belastung. Wie kann man denn eigentlich wieder diese schönen Seiten von dieser Rush Hour sehen? Weil es sind ja alles eigentlich wunderschöne Dinge, die passieren in dieser Zeit.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob man zurückschaut und sich denkt, das wird die schönste Zeit gewesen sein.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind es nur die heutigen 80-Jährigen. Vielleicht sind wir dann mit 80.
Genau, also anders. Ich glaube schon, dass man zurückschauen wird. Vor allem meine Kinder sind schon größer. Ich schaue ja schon ein bisschen zurück und ich denke mir oft, ich wünsche mir die Zeit nicht zurück.
Okay. Ja.
Aber ich weiß schon, was du meinst, weil es ist natürlich vor allem mit den Kindern eine unfassbar besondere Zeit, weil in keinem Lebensalter passiert so viel wie, sage ich mal, von 0 bis 5 oder von 0 bis 10. Ja?
Ja.
Da passiert so viel Entwicklung und Bindung zwischen den Kindern und den Eltern. Ja, natürlich ist es auch eine total schöne Zeit. Ja, und dann, was man natürlich machen kann, das Thema Achtsamkeit, ja. Wird sehr viel besprochen in den letzten Jahren. Und wenn man sich in Achtsamkeit übt und wirklich Momente findet, die man genießt, wenn man auch mal ganz ehrlich ist und Dinge aus dem Alltag streicht, damit man mehr Zeit füreinander hat. Man muss nicht dreimal im Jahr auf Urlaub fahren. Ich meine, du weißt das wahrscheinlich selber, mit einem zweijährigen Kind auf Urlaub zu fahren, das ist nicht so viel Urlaub.
Ja, wir kommen gerade aus dem Kurzurlaub. Ja, und wenn man so 3 Tage im Urlaub ist, hat man eigentlich eine Woche Arbeit, haben wir gestern Abend wieder festgestellt.
Genau.
Ja. Ja, total. Das heißt, reduzieren.
Ja, reduzieren.
Und aufs Wesentliche konzentrieren. Mhm. Klingt so einfach, ist aber echt schwierig.
Nein, es ist super schwer.
Weil wo fängt man an zum Reduzieren? Weil es kommt einem alles wichtig vor.
Ja.
Und dann tendiert man vielleicht wieder dazu, dass man die Dinge, die andere von einem wollen, höher priorisieren als die, die man selber will. Und dann ist man wieder in diesem People-Pleasing drinnen, oder?
Ja, und da gibt es auch diese sehr bekannte FOMO, die Fear of Missing Out.
Mhm.
Und auch da wieder wird einem so viel suggeriert und man sieht auch auf Instagram oder so immer diese glücklichen Familien, die Urlaub machen und man denkt sich, ich möchte es auch und ich möchte auch diese Reise machen. Und vielleicht muss man da manchmal ganz ehrlich zu sich selber sein und sagen, dann machen wir es später, wenn die Kinder größer sind.
Mhm. Es gibt ja auch JOMO, Joy of Missing Out. Das finde ich auch sehr super.
Ja, das stimmt.
Gut, dann gehen wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen auf Weihnachten zurück. Hast du denn Tipps fürs Familienfest, für die Feiertage? Weil wir haben schon gesprochen darüber. Es ist auch so eine Konfliktzeit. Man kann Streitereien oder mal so Spannungen fast nicht vermeiden über die Feiertage. Hast du da irgendwie Tipps oder eine Art Werkzeugkoffer, wie man da gut durchkommt?
Ich sage halt immer das Gleiche, miteinander reden.
Ja, aber es ist wichtig, ja.
Genau. Also Weihnachten haben wir jetzt eh schon festgestellt, viele Erwartungen. Also auch da vor allem vielleicht bei größeren Familienfeiern könnte man mal so abklopfen an allen Ecken und Enden, was sind denn die Erwartungen? Wo könnte man vielleicht einmal ein bisschen weniger machen als in den Jahren davor, weil vielleicht eh alle das wollen. Wir machen heuer was Tolles, wenn wir mit meinem Vater Weihnachten feiern. Wir gehen essen.
Ach, super, keiner muss kochen.
Keiner muss kochen. Und es war so eine Hürde für alle und es ist so eine Erleichterung jetzt, was ausgesprochen ist.
Ja, wirklich. Wer hat sich getraut, das auszusprechen?
Eben mein Papa.
Ja. Ist er normal derjenige, der euch empfangen hätte bei sich zu Hause?
Genau, oder? Genau. Und seine Lebensgefährtin muss für 17 Leute kochen.
Oh Gott.
Und die ist voll im Berufsleben.
Ja, das... Ja. Verstehe ich dann.
Genau.
Warum eigentlich nicht mal essen gehen?
Warum mal nicht essen gehen? Was zu Weihnachten dann oft in der Großfamilie noch dazu kommt, ist, dass es ja auch oft da so, sage ich mal, schwelende Konflikte gibt. Mhm. Auch so Triggerpunkte, die man dann versucht zu vermeiden. Und wir haben vorher schon vom rosaroten oder blauen Elefanten gesprochen. Gell? Wenn man was versucht zu vermeiden, kommt es meist erst recht. Ja, da würde ich echt raten, milde zu sein.
Und einfach mal runterschlucken vielleicht. Oder
runterschlucken, wenn was wirklich Schlimmes passiert, dann vertagen und nicht gleich drauf einsteigen und dann vielleicht am nächsten Tag sagen, hey du, das war vielleicht nicht so cool oder die Aussage jetzt ersparen können. Aber dieses milde Sein mit allen, ich glaube, das ist ein guter Tipp.
Ja, ich finde es auch super, was du gesagt hast, eben einfach mal sich trauen, was zu sagen, dass man mal was anders macht. Wir haben auch angefangen, vor ein paar Jahren einfach zu wichteln in der Familie, was ich total entspannend finde, weil jetzt hat man nur mehr eine Person, die man beschenken muss. Und wir sagen uns sogar vorher anonym in einer WhatsApp-Gruppe, was wir gerne hätten.
Ja, perfekt.
Das heißt, ich muss mir nicht einmal Gedanken machen, was ich jetzt dem und dem schenke, weil manchmal sind das Leute, die nicht so einfach zu beschenken sind. Man weiß ja nicht, wen man zieht. Aber dann gibt es doch immer wieder diese Mini-Geschenke, die jeder bekommt, oder? Dann gibt es wieder doch irgendjemanden, der jeden etwas schenkt, der 20 so kleine selbstgemachte Marmeladen oder irgendwas dabei hat.
Ja.
Und dann hat man nichts zum Zurückgeben. Da weiß ich auch nie, was ich jetzt sage. Immer danke, okay. Aber irgendwie kommt man sich blöd vor, dass man nichts zurückgibt.
Aushalten. Ja.
Es ist wurscht, oder?
Es war ausgemacht und dieser Person war es ein Bedürfnis, mehr zu machen, als es ausgemacht ist. Und das heißt überhaupt nicht, dass die anderen das auch machen müssen. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Person fragen würdest, wird die das auch unterschreiben.
Ja, stimmt. Man tut sie nur selber immer den Druck
genau.
an, gell?
Ja.
Gerade, wir haben jetzt viel über Familien gesprochen, aber auch Singles haben es ja an Weihnachten oft nicht so einfach, wenn dann die Frage kommt, warum hast du denn noch niemanden gefunden? Hast du jemanden? Und ding, 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 und so, da werden alle irgendwie nervig und neugierig und so. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da die Fragen der Tante aushält oder so?
Auch einfach offen dazu stehen, dass es so ist. Und die Frage tut uns ja nur weh, weil es etwas in uns berührt, das einfach eine Wunde ist, ja, weil wir vielleicht nicht gerne Single sind. Die, die aus voller Überzeugung Single sind, denen ist das wahrscheinlich eh egal.
Ja.
Und da ist es dann immer sehr wichtig, dass wir gefestigt vielleicht zu solchen Familienfesten gehen, ja. Dass wir wissen, wann sind wir gut in unserer Mitte und was brauchen wir dafür? Und wie halten wir eben dann die nervigen Fragen von der Tante auch noch aus?
Was sicher nicht besser macht, ist bei so Familienfeiern dann immer auch üblicherweise ein gewisser Alkoholpegel, der dann zu späterer Stunde bei manchen irgendwie einsetzt.
Ja.
Aber manche Leute sieht man ja dann eh nur.
Das ist richtig.
Zu diesen Anlässen.
Und da würde ich dann sagen, auch wissen, wann man man selber den Exit macht, also wann man geht und vielleicht auch eine Feier verlässt. Also wenn man selber merkt, jetzt fühlt man sich vielleicht nicht mehr wohl oder jetzt kommen die komischen Fragen, dann finde ich, darf man auch gehen und sich zurückziehen, weil wir haben ja gehört, Weihnachten ist das Fest der Besinnlichkeit, der Ruhe und diese Zeit darf man sich da noch aktiv nehmen.
Das finde ich ein total gutes Stichwort, weil das wollte ich dich auch noch fragen. Ich weiß noch, wie meine Tochter ganz klein war, wie sie noch so ganz viel im Tragetuch war und so ein paar Monate alt. Da habe ich das Weihnachtsfest total entspannend empfunden, weil ich ständig eine Entschuldigung hatte, rauszugehen. Ja. Mhm. Und ich bin dann immer mit ihr weg und zum Stillen und überhaupt eine Runde spazieren und so. Ja. Und das war das entspannteste Weihnachten überhaupt. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade einen Säugling an der Hand hat, sag ich mal, hast du denn irgendwelche Tipps, wie man mal kurz so abschalten kann oder so eine Art Notfallübung, wenn mir jetzt alles zu viel wird, bevor man komplett den Verstand verliert?
Mhm. Ja, also sich zurückziehen und ich habe tatsächlich eine Achtsamkeitsübung mitgebracht und wenn du willst, dann würde ich die mit dir machen.
Ja, machen wir die, oder? Ich weiß selbst noch nicht, was mich jetzt erwartet, aber ich bin gespannt.
Dazu noch ganz kurz ein Satz. Du hast ja schon gesagt, ich bin psychosoziale Beraterin und komme aus der Logotherapie und die arbeitet sehr stark mit Imagination, mit inneren Bildern. Und diese Übung kann man auch sehr schön mit sich selber machen. Es gibt auch dieses Wort, die First Aid Toilet.
Ah, okay.
Genau, also die erste Hilfe-Toilette, dass man mal kurz auf die Toilette geht oder ins Bad oder raus und nur für ein paar Minuten, dass man wieder bei sich ist. Ja? Weil wenn so viel los ist, dann ist man ja oft so im Außen und gar nicht mehr so in seiner eigenen Mitte.
Ja.
Und diese Übung kann da helfen.
Okay, sehr gern.
Gut. Also am besten ist, wenn du kurz deine Augen zumachst und mal tief einatmest und ganz langsam wieder aus. Genau. Und dann würde ich dich bitten, dass du deine Aufmerksamkeit mal nach oben richtest, auf die Sonne, die wir heute zwar nicht sehen, aber wir wissen, sie ist da. Und stell dir vor, wie sie da oben so hell und freundlich strahlt. Und jetzt sage ich dir was, nämlich, dass die Sonne für jeden von uns einen Sonnenstrahl hat. Ein Strahl, der nur für dich bestimmt ist. Und vielleicht spürst du auch die Wärme, die zu dir kommt. Vielleicht spürst du es auf deiner Haut oder deinen Schultern. Und dieses Licht, das bringt dir jetzt etwas, ein Geschenk. Und das kann Mut sein oder Dankbarkeit. Oder einfach nur ein Moment des Friedens, wenn außen gerade alles sehr turbulent ist. Aber auf jeden Fall kannst du darauf vertrauen, dass dir der Sonnenstrahl genau das bringt, was du jetzt in dem Moment brauchst.
Wow. Also mir hat der Sonnenstrahl jetzt was gebracht.
Ja. Magst du uns verraten, was?
Tatsächlich so ein Stückchen Optimismus, weil jetzt haben wir zwar nicht gerade ein Weihnachtsfest, aber es ist Montag, es ist die letzte Woche vor Weihnachten, es ist mega voll alles und habe ich ja eh schon vorhin im Vorgespräch gesagt, uns hat jetzt die Woche schon der Opa abgesagt als Babysitter, das heißt, wir müssen jetzt alles umorganisieren irgendwie mit Kinderbetreuung und so und jetzt habe ich so ein bisschen Zuversicht bekommen, dass schön. Es doch funktionieren
Perfekt.
Wird.
Perfekt, dann hat die Übung schon richtig gut funktioniert.
Ja, das ist echt schön mit dem Sonnenstrahl, wenn man sich das einfach so vorstellt.
Ja.
Sehr schön. Also ich hoffe, da haben sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch ein bisschen was mitnehmen können. Ich finde, das war jetzt auch schon ein wunderschöner Abschluss unserer Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Ines, dass du uns so viele Tipps dagelassen hast heute. Ich wünsche dir ein ganz entspanntes Weihnachten.
Ich dir auch.
Und vor allem dann auch ein schönes Nachweihnachten, weil du hast ja gesagt, dann beginnt erst die richtig schöne Zeit vom Weihnachten.
Die ruhige Zeit.
Genau. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich natürlich auch entspannte Feiertage. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und wenn ihr uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst einen Kommentar. Oder am besten ihr folgt unserem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, also Spotify, Apple Podcasts oder wie auch immer. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.